Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Wochenspots. Mein Name ist Friederike Krieger, ich bin Chefredakteurin des Versicherungsmonitors. Ich spreche heute mit unserem Herausgeber Herbert Fromme. Hallo Herr Fromme.
Hallo Friederike Krieger.
Heute machen wir einen M&A-Podcast. Es geht um Fusionen, Verkäufe und Übernahmen und ausnahmsweise mal nicht unter Versicherungsmaklern, auch wenn hier immer noch fleißig zugekauft wird. Am Freitag haben die Gotha und die Barmenia verkündet, dass sie zusammengehen wollen. Durch die Fusion steigen die beiden in die Top 10 der größten Versicherer in Deutschland auf, mit Prämieneinnahmen von insgesamt 7,7 Milliarden Euro. Und ja, Versicherungsfusionen sind in Deutschland äußerst selten und ich muss sagen, mich hat die News echt überrascht, als ich sie das erste Mal gehört hatte. Ging es Ihnen ähnlich?
Ja, genau. Also wir wussten es leider nicht vorher. Das überrascht uns auch. Normalerweise hören wir sowas. Haben wir nicht. Das ist schon spannend, dass die beiden jetzt zusammengehen. Lange Jahre haben ja immer wieder mal Gotha und Signal Iduna miteinander geredet. Zwischendurch war die DIVK auch an möglichen Gesprächen beteiligt. Immer so Vereine und anderen. Aber lief eigentlich alles auf Gotha, Signal Iduna hinaus. Es gab auch viele Gespräche, aber es scheint so, dass Werner Görg, der damals Vorstandsvorsitzender war, lange Jahre, und sein Kollege Reinhold Schulte von der Signal Iduna so keinen richtigen Draht hatten. Manche sagen auch, die hassen sich, aber das würde ich so nicht unterschreiben. Da ist also nichts draus geworden, das Signal Iduna und Gotha. Und deswegen ist das einigermaßen ein guter Fit. Man kann sich vorstellen, alte Leipziger Hallisch hätte auch gepasst noch, aber viel mehr hätte auch nicht gepasst. Also das ist schon eine interessante Fusion.
Es gibt ja auch gute Gründe, warum diese Versichererfusionen in Deutschland so rar gesät sind. Es gibt da meist Millionen an Kundenverträgen, die man dann unter einen Hut bringen muss. Die Strukturen sind schon in einem einzelnen Konzern komplex genug. Wenn man da zwei zusammentut, wird es dann erst richtig lustig. Man hat diese unterschiedlichen IT-Systeme. Warum geben Gotha und Barmenia sich das? Also beziehungsweise warum kann eine Fusion zwischen den beiden Sinn machen?
Naja, es ist ja so, die sind beide, krepeln so um die 2% Marktanteil rum. Das ist ja nicht so wirklich, wirklich viel. Und bundesweit sind sie tätig. Und wenn du mit dem Marktanteil und den Prämieneinnahmen hast du einen Kostenblock drauf, der ist relativ hoch. Also sie müssen Kostensynergien heben, auch wenn sie das nicht sagen jetzt. Natürlich muss das sein. Dazu kommt, dass die Aufwendungen für IT, gerade in Zeiten der KI, für die Entwicklung da, für die Übernahme von bestehenden Programmen, so hoch sind, dass ein einzelner Laden sich das schwerer leisten kann. Das macht also in vielerlei Hinsicht Sinn, muss aber irgendwann dann auch gemacht werden. Also die Synergien müssen gehoben werden und die neuen Techniken müssen angewandt werden.
Und die Gotha und die Barmenia, die machen ja was relativ Interessantes. Also ich kenne es bei Versicherungsvereinen eigentlich nur immer mit diesem Gleichordnungskonzern, der gebildet wird, diesen Kooperationsverträgen zwischen Vereinen und dem einheitlichen Management. Aber die Gotha und die Barmenia machen ja, was sie einen Unterordnungskonzern nennen. Da hat man eine neue gemeinsame Finanzholding und die gehört drei Versicherungsvereinen, zweien von der Barmenia und einem von der Gotha. Und unter dieser Holding sind dann die operativen Versicherer, die dann vielleicht fusioniert werden, vielleicht auch nicht, das ist irgendwie noch offen. Warum haben Sie sich für diese Struktur entschieden?
Naja, so ein Gleichordnungskonzern ist ja ein sehr schwer zu steuerndes Gerät, weil die haben ja keine Kapitalverflechtung, die haben zwar das einheitliche Management, aber da gibt es immer Sonderinteressen. Das ist eher eine Arbeitsgemeinschaft zwischen zwei großen Organisationen. Und so ist das viel eleganter. Der Punkt ist natürlich der, dass das nur geht, wenn die Vereine keine Versicherung mehr machen. Und das machen die ja. Also die sind ja der aktiven Versicherung entleert. Die ist jetzt in Aktiengesellschaften, Groß A, Groß G. Und die Vereine machen noch so einen Mitgliederschutzbrief oder so ein Pillepalle, damit sie ihren Status als Versicherungsverein nicht verlieren. Ein bisschen ist das auch, ja, muss man schon sagen, Entzug der Mitgliederrechte. In Großbritannien und in den USA, in Kanada, in den ganzen angelsächsischen Ländern könnte man so mit den Mitgliedern von Versicherungsvereinen nicht umgehen. Die hätten bestimmte Rechte und die müsste man vielleicht auch in Cash auslösen, diese Rechte. Bei uns geht das einfach so per Beschluss, weil ja das Wichtigste ist, dass dem Versicherer es gut geht.
Und wo sehen Sie die größten Gefahren bei dieser Fusion? Was kann da alles so schief gehen?
Gut, also die Gotha ist deutlich größer als die Barmenia. Die Gotha hat 4,5 Milliarden Prämie. Die Barmenia kommt dieses Jahr auf 3,2 Milliarden. Das ist schon ein Unterschied. Und da ist natürlich die Neigung, liegt nahe, dass sich der Größere sagt, hör mal, also ich gebe ja eigentlich das Kommando. Das geht natürlich nicht, also ist ja keine Übernahme. Und deswegen haben sie auch dieses strikte Auf-Augenhöhe-Prinzip verabredet, wo sie dann auch in der Holding gleiche Stimmrechte haben wollen, obwohl die Wertverhältnisse wahrscheinlich anders sein werden. Also die Wuppertaler Vereine werden weniger Anteile an der Holding haben, weniger Prozent, aber Stimmrechten wollen sie genau gleich sein. Die beiden Chefs wollen als Co-CEOs beide gemeinsam mit gleichen Rechten arbeiten. Ob das so funktioniert, weiß man nicht. Dazu kommen diese beiden Aufsichtsratsvorsitzenden, Josef Beutelmann in Wuppertal und Werner Görg in Köln, beides Ego-Menschen, Alpha-Tiere, und ob die das alles so mitmachen, was die CEOs dann wollen, und auch manche Kröte schlucken für ihren Laden, muss man dann sehen. Meine Hauptsorge ist, dass die keine Idee haben bisher, wie sie das den Kunden und Mitarbeitern als große Chance verkaufen. Die sagen nur, ja, wir können ein bisschen mehr beraten, wir haben einen größeren Vertrieb, das stimmt alles. Aber irgendwie fehlt jeder Aufbruchgedanke. In Wirklichkeit sagen sie im Moment, wir machen das, was wir bisher machen, weiter so, nur größer. Das ist kein Aufbruch. Also damit kann man weder Mitarbeiter noch Vertriebler, vor allem keine Kunden gewinnen. Die müssen sich irgendwas überlegen und wahrscheinlich ist es dafür schon zu spät, weil sie haben sich nicht überlegt bisher, wie sie das Ding verkaufen als Aufbruch in irgendeiner Hinsicht, in die digitale Zeit, in die bessere Kundenberatung, in irgendwas. Aber nur, wir können besser verkaufen, wir haben ein paar mehr Produkte. Das ist viel zu wenig.
Ja, das hat mich auch ein bisschen irritiert, diese Aussagen. Es bleibt eigentlich alles, wir gehen zusammen, aber alles bleibt beim Alten. Wir machen das alles schön zusammen, gleichberechtigt, da wird sich nichts ändern. Da habe ich mich auch schon gefragt, ob das so gut geht.
Werden wir sehen. Wir werden das beobachten.
Und was noch eine viel spannendere Frage ist, ist ja, ob das jetzt der Beginn einer doch schon öfter mal angekündigten Fusionswelle unter so kleineren Versicherern ist oder ob das jetzt eher eine Ausnahmeerscheinung bleibt.
Ich weiß es wirklich nicht. Also ich glaube, der Leidensdruck wird größer bei den kleinen und mittleren, aber wahrscheinlich sind viele auch schon jenseits von Gut und Böse. Also ein Verein mit einem für ihn vergleichsweise großen Lebensbuch aus klassischen Policen, einer veralteten IT, einem mäßigen Vertrieb oder sowas, wer will mit dem zusammengehen? Also was bindet man sich da ans Bein? Das geht eher in die Richtung, dass sie dann ihren Bestand verkaufen oder sowas und dann leise zumachen. Also es kann sein, dass noch ein paar zusammengehen. Ich meine, es hat ja eine Geschichte. Vor 24 Jahren hat die Gotha eine Holding gegründet, die ist Parion. Hier in Köln um die Ecke rum kann man das Gebäude noch sehen, da ist jetzt die Bundesanstalt für Güterverkehr drin, die Maut verwaltet. Aber oben am Dach steht noch Parion, das ist, glaube ich, denkmalgeschützt. Und mit der Parion wollten sie so eine Holding machen, wo die ganzen Versicherungsvereine in Deutschland andocken sollten. Das war der Plan. Das ist 24 Jahre her. Und hat nicht geklappt. Hing auch damit zusammen, dass die handelnden Personen damals etwas sehr selbstbewusst waren und jedem klar war, wenn man da andockt, da hat man nicht mehr viel zu lachen. Aber das war der Plan. Und jetzt ist es so, dass sie zum ersten Mal über so eine Holding, die heißt jetzt anders und so weiter, aber dann doch irgendeine Fusion hinkriegen.
Eine weitere News aus dem Bereich M&A sind im Augenblick die neu aufgeflammten Gerüchte über den möglichen Verkauf des Run-off-Anbieters Viridium durch den Londoner Private Equity Investor Zinven. Wir hatten bereits im Juli mal darüber berichtet, dass Zinven nach möglichen Käufern sich umhört. Aber da hieß es, es ist bei informellen Gesprächen geblieben. Und jetzt scheint es wieder konkreter zu werden. Laut einem Bericht von Reuters hat Zinven jetzt zwei Investmentbanken, Fenchurch und Goldman Sachs, beauftragt, das Interesse an Viridium auszuloten. Jetzt scheint das Ganze sich wieder zu beschleunigen. Was steckt dahinter?
Ja gut, wir haben ja oft darüber geschrieben, das Problem ist, dass Viridium mit seinem Geschäftsmodell in der gegenwärtigen Besitzerstruktur in einer Zwickmühle steckt. Die kommen nicht weiter. Warum kommen sie nicht weiter? Weil die BaFin ihnen kaum neue Deals genehmigen kann, solange Zinven da der Chef ist. Der Hintergrund ist das Eurovita-Debakel in Italien, das Zinven zu verantworten hat oder wo die Aufsicht jedenfalls glaubt, dass sie es zu verantworten haben. Und da kann in ganz Europa keine Aufsichtsbehörde denen mehr irgendwie einen größeren Bestand anvertrauen. Das tut sie aber, wenn dieser Bestand an Viridium geht. Also in Wirklichkeit ist Viridium im Moment auf Eis gelegt, was neues Geschäft angeht. Das widerspricht aber dem Geschäftsmodell. Das heißt, in Wirklichkeit hat sich der Wert des Unternehmens in den vergangenen Monaten dramatisch verschlechtert. Das ist ja klar, weil was soll man damit jetzt unter dem Besitzer? Also muss man die Besitzerstruktur ändern, wahrscheinlich, wenn es weitergehen soll. Ist aber nicht so einfach, weil die Besitzerstruktur müsste ja so geändert werden, dass der neue Besitzer dann mit den Aufsichtsbehörden gut klarkommt und jenseits von Gut und Böse ist, was entsprechendes Verhalten gegenüber alten Beständen angeht.
Wie sehen Sie das? Ist dieser Deal zwischen Zürich und Viridium eigentlich noch zu retten?
Den vom letzten Juni.
Ja.
720.000 Verträge, 20 Milliarden. Also, das Datum, wo die Verträge auslaufen, ist Ende Dezember 2023. Das ist so ein Datum, wenn bis dahin die beiden Seiten ihre Seite des Deals nicht erfüllt haben, ist der Vertrag tot. Und ich glaube nicht, dass das gelingt. Also erstens glaube ich nicht, dass die BaFin irgendwas genehmigt, solange nicht klar ist, wer künftig Viridium besitzt. Also wie soll das gehen? Weil genehmigen das, geht das an Viridium und dann verkauft Zinven Viridium, da haben die das neue Problem. Sie müssen dann den Verkauf der Viridium genehmigen. Also das ist in jeder Hinsicht unschön. Das werden sie nicht tun und bis Dezember ist das auch alles nicht über die Bühne. Also wenn Zürich und Viridium den Deal nicht verlängern, wo ich nicht weiß, ob das erstens geht und zweitens gewollt wird, weil hat sich ja seit Mitte 22 was geändert, auch bei Zinsen und so weiter, würde ich sagen, ist der Deal tot. Also ich glaube nicht, dass das sowas wird. Vielleicht wird ein neuer Deal gemacht, der wird aber wahrscheinlich anders sein dann.
Und wer könnte der neue Eigentümer von Viridium werden? Ich meine, naheliegend sind ja die beiden Viridium-Konkurrenten. Da haben wir Athora oder die Frankfurter Leben. Wem trauen Sie eher zu, dass er Viridium übernehmen könnte?
Ja gut, und wir haben auch noch den Miteigentümer Hannover Rück. Generali wird es nicht machen, aber Hannover Rück kann man sich auch vorstellen, ne? Der Kaufpreis dürfte nicht das Problem sein. Im Sommer haben die Schindler-Leute in Deutschland gesagt, sie wollten 3 Milliarden. Das war ein bisschen auf der hohen Seite. Also nehmen wir an, es gibt 2 Milliarden für die Bude. Kann jeder von den dreien bezahlen. Fosun ist der Eigentümer der Frankfurter Leben. Da hätte die Aufsicht vielleicht ein bisschen mehr Bauchschmerzen. Chinesischer Finanzkonzern oder sowas. Athora ist mit Apollo zusammen großer internationaler Investor. Auch mit so ein paar schattigen Seiten. Aber insgesamt bekannt und hat viele Deals gemacht. Also wahrscheinlich wäre es dann auch aus Sicht der Buffett eher Athora mit Apollo oder die Hannover Rück. Oder jemand ganz anders, der sagt, also ich glaube auch, dass der Run-off von Lebensversicherung ein großes Geschäft ist und ich bin ein ehrbarer Kaufmann und mach das mal. Also wenn man aber nach den beiden Konkurrenten fragt, würde ich eher auf Athora tippen als Frankfurter Leben.
Ja, was ich mich frage, ist der Leben-Run-off im Augenblick noch ein großes Geschäft? Also dieses ganze Drama um Zinven, Eurovita und Viridium wird ja irgendeine Auswirkung auf den Markt haben. Da frage ich mich, haben sich jetzt Private-Equity-Investoren als Besitzer solcher Läden damit disqualifiziert oder könnten sie auch, wenn sie sehen, was Zinven da für Probleme hat in Italien, vielleicht selber vorsichtig werden? Oder dass die Verkäufer halt wiederum sagen, nee, also damit wollen wir jetzt doch lieber nichts zu tun haben, dann behalten wir die Butze lieber im Haus und wickeln das selber ab. Also ich frage mich halt, wie die Auswirkungen auf den Run-off-Markt sein werden.
Ja, wir haben ja im Februar eine Run-off-Konferenz in Hamburg. Das wird lustig. Wenn sind, glaube ich, alle da, die wir es genannt haben, auch als Redner. Ich weiß es nicht. Also ich glaube, dass der Druck zu verkaufen steigt weiter an. Wir hatten ja diesen Fall von diesem Mini-Lebensversicherer Landeslebenshilfe da in Lüneburg. Der ist an die Frankfurter Leben gegangen. Was waren das? 11.000 Policen, glaube ich. Also jedenfalls war das eher so eine Mini-Geschichte. Aber das Lustige dabei ist, da mussten die 5 Millionen mitgeben, damit die Frankfurter Leben das überhaupt genommen hat. Und warum haben die es abgeben müssen? Sie haben es nicht mehr hingekriegt. Sie haben die IT nicht mehr hingekriegt. Sie haben die regulatorischen Anforderungen nicht mehr hingekriegt. So kleine Läden schaffen das nicht mehr. Also müssen sie irgendwo hin. Und die BaFin fand das ja gar nicht so schlimm, dass es dann Abwickler gab, die solche Probleme dann lösen. Also wenn sie denn gelöst werden. Aber das war ja alles am Ende im Sinne der BaFin. Am Anfang hat sie lange gezögert. Und als sie es dann kapiert hat, dass er es nutzen kann, weil es ein Problem beseitigt, hat sie es ja auch so ein bisschen gerne gemacht. Und jetzt ist natürlich bisschen blöd, wie das in Italien gelaufen ist. Da also hat Cinven dem ganzen Markt einen Bärendienst erwiesen. Und wenn Sie fragen, sind da auch Investoren? Ich glaube, es gibt noch Investoren. Ja, aber wahrscheinlich sind die Bedingungen nicht mehr, auch für die Abgebenden, nicht mehr so leicht, wie sie mal waren. Ne?
Ja, das war es auch schon wieder von uns. Ich danke Ihnen für das nette Gespräch, Herr Fromme, und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass Sie sich unseren Wochenspot angehört haben. Und wenn Sie noch Anregungen haben oder uns auch Hinweise auf weitere An- und Verkäufe in der Versicherungsbranche geben wollen, scheuen Sie nicht, uns das mitzuteilen. Das
unbedingt.
Nehmen wir gerne entgegen.
Wir nehmen alles. Was haben wir noch gehabt diese Woche? Feiertag, Corona, wir hatten ein paar Fälle im Büro, haben Sie wahrscheinlich auch, meine Damen und Herren. Oktoberfest ist ausgegangen, das ist mit Sicherheit Superspreader-Event, ne? In München. Leute gehen ja nicht mehr zum Arzt, man kann ja nichts mehr feststellen, aber sie messen im Abwasser die Coronaviren und es steigt steil an. Also das wird lustig noch in den nächsten Wochen. Krankenstände, Jenseits von Gut und Böse, meine Damen und Herren, das erwartet uns. Und wir sehen uns wieder, hoffentlich gesund, nächste Woche, Friederike Krieger.
Ja, bis dahin. Tschüss. Und bis zum nächsten Mal.